Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich würde heute Morgen gern beginnen mit einem Zitat von Spurgeon. Er hat gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Da steckt was drin. Denn mal ganz ehrlich, ich sag mal, aus unserer Erfahrung her allein schon, was wir heute so alles Neues hören. Wie viel Neues, ich gebe nur mal Stichworte. Hörendes Gebet. Zungengebet in neuen angeblich himmlischen Sprachen. Es ist neu in der Theologie der Heilungsdienste etwas anzubieten und zu meinen, wenn du nur genug glaubst, dass du nicht krank wirst. Das ist neu. Hat eine Freundin von uns letztens gesagt, traue niemand, der von garantierter Heilung spricht und dabei eine Brille trägt. Schaut, die ganzen Gemeindewachstumsbewegungen, die auf menschlichen Managementmethoden bauen, erlernbar auf Leiterkonferenzen, das ist neu. Wir müssen Gemeinde angeblich neu denken, heißt es da oft. Oder auch das Denken, dass wir das Reich Gottes herbeiführen können durch Mitmischen in der Gesellschaft, in der Kunst, in der Bildung, in der Politik. Da geschieht eine Vermischung. Das könnt ihr gerade in den USA beobachten, was das dann bewirkt. Wo Religion und Politik zusammenkommt. Es ist auch neu, wenn wir sagen, dass Israel keine Zukunft mehr hat und alle Verheißungen an die Gemeinde übergegangen sind. Die sogenannte Ersatztheologie. Das ist neu. Mit all dem Neuen rücken wir weg vom Zentrum. Von daher möchte ich mit euch wirklich diese Frage heute angehen. Und das wird uns sehr herausfordern. Also ihr müsst sehr frisch bleiben, sehr geistig mitgehen. Was ist das Zentrum des Evangeliums? Ich fand das sehr eindrücklich von Jens eben. Ja, wenn du in die Stadt fährst, zum Zentrum, ja. Weil du dich da wieder neu orientieren kannst, wo es dann hingeht. Anstatt überall die einzelnen Straßen abzufahren. Erstmal zum Zentrum und dann wieder neue Richtung finden. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Die Bedeutung des Begriffs Evangelium heißt gute Nachricht. Dazu müssen wir erstmal die Schlechte verstanden haben. Und wir überspringen auf die Schlechte. Sind wir gleich bei der Guten. Und das Bild hinter guter Nachricht nochmal ist folgendes. Ich wiederhole jetzt nur ein bisschen. Gute Nachricht ist die Nachricht, die ein Herold bringt, so als Botschafter, der zum Beispiel in eine Hauptstadt kommt, um anzusagen, dass der Sieg errungen wurde auf dem Schlachtfeld. Und dann sagt er den Leuten in der Stadt, jeder würde daran teilhaben. Es würde das Leben von allen in der Stadt verändern, denn sie haben den Krieg nicht verloren, sie haben ihn gewonnen. Gute Nachricht. Aber, und das ist wichtig, die Bewohner waren nicht die, die draußen waren in den Auseinandersetzungen, oder? Sie bekommen nur die gute Nachricht. Sie waren nicht in den Schützengräben. Sie hören nur die gute Nachricht, dass es jetzt so ist. Und in dieser Weise sagt Jesus, ich habe es vollbracht. Ich habe die Erlösung gebracht. Es ist vollbracht. Nicht kommt und helft mir, diese Welt zu retten, leistet euren Beitrag, sondern ich habe es vollbracht. Das ist die erste wichtige Nachricht, die wir nie vergessen sollten. Nie. Und die zweite gute und wichtige Nachricht hat tatsächlich dann etwas mit dieser Frage zu tun. Ja, was ist denn mit Gehorsam? Was ist denn mit meinem Tun? Ich muss doch was tun. Von alleine kommt es doch nicht über mich. Steht diese Frage nicht im Zentrum des Evangeliums? Und die gute Nachricht gibt uns da eine eindeutige Antwort. Und darum geht es mir heute, das mit euch zu entdecken. Wie sehen denn unsere Überlegungen diesbezüglich aus im Blick auf Gesetzlichkeit, im Blick auf Werke tun? Die haben Bedeutung, haben wir letzte Woche schon vor 14 Tagen angedeutet. Aber wir sprechen jetzt zunächst mal über Rettung. Und da müssen wir so klar bleiben, wenn wir das Evangelium selber verstehen wollen, um es auch anderen weiterzugeben. Was? Das Gesetz ist gut. Aber es ist immer verbunden mit was? Tu's. Tu's. Das ist das Gesetz. Tu es. Halt es. Die gute Nachricht ist, das ist das Evangelium, es ist alles getan. Es ist alles getan. Das dürfen wir nie vermischen. Das Gesetz erwartet was? Und zwar zu Recht was? Vollkommenen Gehorsam. Keine Frage. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Wenn du an einem Gesetz fehlst, vorbei. Aber das Evangelium schafft zuerst was? Glaube. Beziehung. Die Beziehung zu Gott, aus der heraus wir dann gehorsam sein wollen. Das verändert alles. Vermisch das nicht. Das ist entscheidend. Die Kraft des Evangeliums leitet sich ab von dieser Wahrheit. Wir haben eine neue Beziehung zu Gott. Wir sind aus Gnade versetzt in eine Beziehung mit dem Vater schon jetzt. Wir sind gerechtfertigt. R.C. Sproul hat es so ausgedrückt. Die einzigen Werke der Gerechtigkeit, die zur Rechtfertigung eines Sünders dienen, sind die Werke Christi. Er hat auch für dich gelebt. Stellvertretend ein absolut gerechtes Leben. Das ist das, was gilt. Es ist getan. Die Werke sind bereits getan durch Christus, die uns retten. Durch ihn. Das heißt, über dem Leben von Christen steht ein Wort und das bedeutet mir sehr viel. Vor allen Dingen, wenn du viele Anklagen bekommst. Welches? Freispruch. Freispruch. Ja, was ist das für ein Wort? Freispruch. Thema vor 14 Tagen, noch letzter Woche, Elian hat wirklich genau da weitergemacht. Sola fide, allein der Glaube. Wer Gnade erlebt hat, der lebt anders. Aufgrund der Gnade wollen wir unser Leben neu ordnen durch die Hilfe des Heiligen Geistes, oder? Wir wollen das. Bleiben wir daher zunächst mal bei dem Thema, was ist die Basis für unser Christsein? Worauf schauen wir? Und jetzt prüf dich selbst, worauf liegt dein Fokus im Leben als Christ? Auf getan oder tu? Worauf liegt dein Fokus als Christ? Die gute Nachricht für uns Christen ist eben nicht, achte ab jetzt aber immer auf die Frage, was würde Jesus tun? WWJD. Jetzt geh und tu du das auch. Tu, tu, tu. Die gute Nachricht lenkt unseren Blick immer wieder auf diese Tatsache. Was hat Jesus für dich getan? Und jetzt glaube das, nimm das an, kehr um, starte in das neue Leben, das er dir geschenkt hat. Wenn wir das Evangelium verstanden haben, dann wird uns das besonders. Dann leuchtet die Herrlichkeit des Evangeliums auf. Und diese Umkehr ist dann etwas, was Christen eigentlich immer wieder tun. Man nennt es dann Heiligung. Wir wollen uns verändern, wir wollen das. Und diese Unterscheidung zwischen Gesetz und dem Evangelium ist das Wichtige, das wir denken müssen. Und es ist das, was wir am meisten vergessen, so in unserem Alltag. Es sieht auch so aus, und ich sag mal so, als will Gott diese Reihenfolge immer wieder sicherstellen, dass wir uns erinnern, dass getan vor Tun steht. Tun ist nicht egal, sagen wir nicht. Aber getan steht immer vorher. Die Beziehung steht vor Gehorsam. Gnade ist die Voraussetzung für Gehorsam. Und wer Gnade wirklich erlebt hat, der wird gehorsam sein. Wir haben keine Beziehung zu ihm, weil wir gehorsam sind, sondern wir gehorchen, weil er eine Beziehung mit uns geschaffen hat. Und das wird immer und immer wieder in der Bibel klargestellt. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament. Ich gebe euch ein Beispiel. 2. Mose 20. Da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Fällt euch da was auf? Gott sagt, bevor er klarstellt, was die Gebote sind, was? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land. Es ist getan. Und daher habe keine anderen Götter neben mir. Verstehe das Motiv? Zum Tun. Das Motiv zum Tun. Das verändert alles. Und jetzt wird es kritisch für uns zu verstehen. Er sagt nicht, ihr gehorcht mir und dann hole ich euch aus Ägypten heraus. Nein, er sagt, ich habe euch erlöst. Und jetzt, was ich dir dann sage, das ist dann der sichere Weg für dich, um jetzt im Glauben weiterzugehen. Merkt ihr das? Den Unterschied. Das ist nicht nur die Reihenfolge in Texten des Alten Testaments, sondern auch im Neuen Testament. In allen Briefen des Neuen Testaments, sie folgen grundsätzlich dieser Reihenfolge, die im Alten Testament angedeutet ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man so die Briefe liest, vielleicht mal in den Vers oder in den Vers, aber wie sind sie aufgebaut? Grundsätzlich, jeder Brief, den ihr lest im Neuen Testament. Ich habe jetzt nur drei beispielhaft hier rausgezogen. Grundsätzlich beschäftige ich die erste Hälfte der Briefe von Paulus, von Johannes, von Petrus, indem sie sagen, hier ist das, was Gott getan hat durch Christus. Erkennt ihr, wie herrlich er ist? Und wie der Weg ist, auf dem er euch gerettet hat? Erkennt ihr das? Das sind die ersten Kapitel. Und dann erst die zweite Hälfte in den Briefen sagt er, und hier ist das, was ihr nun tun sollt als Antwort, als Reaktion. Wenn ihr mal guckt, Römer 1 bis 11, Elian hat einige Predigten darüber gehalten, wird die Herrlichkeit des Evangeliums dargelegt. Und wie beginnt Kapitel 12? Und weil ihr die Barmherzigkeit Gottes so erlebt habt, wie? Die in den ersten 11 Kapiteln beschrieben. Darum ändert euer Denken, euer Verhalten. Passt euch nicht dem Weltlauf an. In Kapitel 12 kommt das, nicht in Kapitel 1. Das ist wichtig, dass wir das vom alten Evangelium her verstehen. So hat Gott sein Wort verfasst. Das heißt, die moralischen Gebote, denen wir gehorsam sein sollen, sind wie die Gleise für einen Zug. Ja, wir wissen, was der moralische Wille Gottes ist. Das ist der Weg, den der Zug fahren soll. Wir predigen hier doch nicht Unmoral oder lockeres Leben. Natürlich nicht. Aber was gibt mir denn die Kraft, jetzt das zu tun, auf den Gleisen zu fahren? Was gibt mir denn die Kraft, umzukehren, mich zu verändern? Das ist doch die Frage. Die Gleise liegen da. Ich weiß, was Gott will. Und die Gebote sind wie Gleise für einen Zug, aber das Evangelium jetzt ist der Motor, der Treibstoff, der alles zieht und der den Zug dann in Bewegung bringt. Es ist nicht hilfreich für Christen und es ist für Nichtchristen nicht gut und hilfreich nur zu sagen, schau, hier sind die Gleise, fahr los, fahr los. Schaut, wenn wir nämlich keinen Treibstoff haben, wenn wir kein Motiv haben, keine Lok, dann bleibt alles stecken. Dann bleibt alles nur in Druck, alles ist sehr gequält und irgendwann gibst du auf. glaube, dass hier auch die fehlende Grund, dass viele, die diese Grundlage in ihrem Christsein nicht sehen, auch gerade Christen nicht. Es gibt viele Christen, die auf dem Gleis leben, auf die Schienen gesetzt wurden, denen nur gesagt wurde, geh da jetzt vorwärts, werde wie Jesus. Die aber nichts gehört haben von der eigentlichen Kraft, vom eigentlichen Treibstoff, um vorwärts zu kommen. Das ist nämlich nicht die Gemeinde. Und das verwechseln viele. Wie viele haben aufgegeben, weil sie Frusterfahrungen in der Gemeinde haben? Was ist unser Antrieb? Das alte Evangelium, wenn wir es verstanden haben, das ist unsere Quelle. Also wenn Gemeinde unsere Quelle wäre, dann sind wir verloren. Sondern wir sind auf die Gleise gesetzt worden, aber Gott gibt uns auch die Kraft und das Motiv. Ich habe dich erlöst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Paul Washer hat gesagt, und ich zitiere jetzt mal einen Text von ihm. Er schreibt, ich erinnere mich vor Jahren, da bin ich eingeladen worden, zu einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen. Und mir wurde gesagt, dass sie hauptsächlich aus Christen besteht. Und sie haben mich gefragt, worüber wirst du predigen? Und ich sagte, nun, ich denke, ich werde über das Evangelium predigen. Und sie sagten, aber wir haben dir doch gerade gesagt, dass die meisten dieser Menschen sehr hingegebene und ernste Christen sind. Und ich sagte, nun, zuallererst, das schätze ich sehr, aber ich kann niemals voraussetzen und annehmen, dass jeder dort ein wahrer Christ ist oder dass jeder zu einem biblischen Verständnis des Evangeliums gekommen ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Evangelium ist nicht nur für verlorene Menschen, das Evangelium ist für Christen. Zitat Ende. Und dann sagt er Folgendes. Ich kann niemand unterstellen, dass er wirklich Christ ist, wenn er nicht das Evangelium verstanden hat. Das Evangelium ist nicht nur für verlorene Menschen, es ist für Christen. Es ist für uns. Gott hat immer zuerst sein Volk im Blick. Wenn wir das Evangelium nicht verstanden haben, was geben wir den verlorenen Menschen weiter? Es ist für uns. Es ist das, was uns Kraft gibt, weiterzumachen. Was uns auch Kraft gibt, durchzuhalten, auch wenn es in der Gemeinde mal kriselt. Es gibt Kraft, auch Neues anzugehen. Wir sollten das Evangelium zum Zentrum aller Lehre zunächst machen. Denn das ist es. Ohne ein klares Verständnis des Evangeliums erfüllen oder predigen wir moralische Maßstäbe. Und das ist kein christliches Leben. Ihm fehlt völlig die Kraft. Das heißt, und das ist mir wichtig, dass wir das gemeinsam verstehen, das Evangelium ist das Zentrum der ganzen Lehre in der Schrift. Es geht immer ums Evangelium. Also das Evangelium ist nicht etwas, bei dem du irgendwann mal eine abgeschlossene Ausbildung bekommst. Du bist immer Lernender. Immer. Es ist nichts, von dem du jemals sagen kannst, ich habe es bis ins Detail verstanden. Wo ist mein Diplom? Vergiss es. Immer lernen. Niemand von uns kann davon ausgehen und sagen, ich habe es ganz verstanden. Und dennoch ist das Evangelium das Zentrale. Es ist der Kern der Schrift. Alles dreht sich ums Evangelium. Daher kommen wir jeden Sonntag hierher, um es ein wenig mehr zu verstehen. Ich würde euch gerne noch ein Zitat weitergeben von jemandem, der in dieser Gemeinde war. Er hat mir nicht erlaubt, es weiterzugeben. Ich habe auch nicht gefragt, deswegen sage ich euch nicht, wer es war. Aber das hat mich sehr bewegt und berührt. Und deswegen möchte ich es euch sagen. Er schreibt mir in einer E-Mail, ich möchte gerne noch den folgenden Gedanken mit dir teilen. Ich habe mich gefragt, ob ich in diesem Leben jemals oft genug das Evangelium hören könnte und es wirklich tief genug begreifen kann, um als Frucht daraus Gott und meine Mitmenschen bedingungslos zu lieben. Meine vorläufige Antwort darauf ist, dass ich das Evangelium nicht oft genug hören kann. Im Gegenteil, umso mehr ich davon begreife und umso mehr ich Gott kennenlerne und von ihm lerne, umso mehr möchte ich seine frohe Botschaft für diese Welt hören, verinnerlichen und mehr auch weitergeben. Mir ist dazu bei meiner Bibellese in Lukas 6, 47 bis 48 noch und zum ersten Mal aufgefallen, dass es in Vers 48 heißt, dass der Mensch, der sein Haus auf dem Felsen baute, grub und vertiefte. Andere übersetzen, dazu tief grub. Das klingt für mich nach einem anstrengenden und langwierigen Prozess und für mich ist das ein Sinnbild für mein Wachsen in geistlicher und persönlicher Reife. Zitat Ende. Schaut, wir stehen als Christen in der Gefahr, das Evangelium irgendwann mal abzuhaken. Ah, ich hab's verstanden. Oder sogar zu vergessen. Jesus hat sogar gesagt, dass am Ende der Zeit, wir kommen dem ja näher, Menschen auch innerhalb der Kirche, es Menschen geben wird, die alles sogar durcheinander bringen, die es verdrehen, die es umdeuten. Darüber haben wir schon nachgedacht. Kann es sein, dass wir heute tatsächlich vergessen, wer Gott ist und wer wir sind? Dass wir vergessen, was er für uns getan hat und immer nur selbst die Ärmel hochkrempeln und im Tun verharren, ohne Motiv, ohne Kraft, einfach nur machen, weil wir Christen sind? Tun, weil das ja auch andere in der Gemeinde sehen, da ist man aktiv, man ist präsent mit seinem Tun. Und dass wir denken, dass Gott nur uns zu Diensten steht, in unserem Tun, weil wir den Kern des Evangeliums nicht verstehen, ist es theoretisch möglich, dass wir in so ein Denkmuster kommen? Das Evangelium in jeder Woche zu predigen und es zu hören, ob jetzt hier oben oder unten in der Kinderkirche, bedeutet, die ganze Heilige Schrift von Genesis 1 bis Offenbarung 22 als eine sich entfaltende Geschichte zu verstehen. Von Gottes Liebe und seiner rettenden Gnade, seiner Güte gegenüber Sündern durch Christus. Aber von 1. Mose bis Offenbarung. Und die ganze Bibel handelt von ihm. Und darüber möchte ich mit euch jetzt weiter nachdenken. Somit kommen wir zum Zentrum sozusagen des Evangeliums. Der Mittelpunkt des Mittelpunkts. Das Evangelium handelt von Jesus Christus. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht auch gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es ging immer um ihn. Gesetz, Propheten, ich bin gekommen, um das alles zu erfüllen. Und Lukas wiederholt das in seinem Evangelium, was Jesus seine Jünger lehrte und erwähnt, wie Jesus die Schrift, also die gesamte Schrift, das Alte Testament damals deutete. Er sagt, alles hat auf ihn hingewiesen. Da heißt es, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er, also Christus, ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Er ist das Zentrum der Schrift. Vor dem Gesetz, von dem Gesetz, von den Propheten, von den Schriften. Er ist das Zentrum. Und wenn ihr diese drei Begriffe hier seht, das war so der Sammelbegriff für die hebräische Bibel. Und Jesus sagt, ich bin der, auf die alle hingewiesen haben. Also entweder Jesus war größenwahnsinnig oder er war der, der behauptet zu sein. Und die ganze Bibel handelt von ihm, weist auf ihn hin, beschreibt, was er getan hat. Deswegen ist es so gefährlich, wenn wir einzelne Verse einfach so mal rauspicken, losgelöst von Christus versuchen zu interpretieren, da kommst du auf alles. Du kannst dann alles von der Schrift belegen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Nachfolger von Jesus bin, dann will ich dem Verständnis von Jesus über das Alte Testament folgen und sagen, okay, es handelt von ihm. Er ist das Zentrum der Geschichte. Deshalb, das möchte ich euch jetzt deutlich machen, wenn wir irgendeinen Text der Schrift erklären und dabei Jesus isolieren oder ausklammern, dann versagen wir darin, das zu sagen, was er erklärt hat. Er sagt, die Schrift handelt von ihm. Das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Das Evangelium hat Christus im Mittelpunkt. Folglich, du und ich sind nicht der Mittelpunkt. Das neue Evangelium erklärt da was anderes. Da bist du der Mittelpunkt. Das neue Evangelium erweckt zumindest den Eindruck, dass wir der Mittelpunkt sind. Ich sage es mal so, wenn du über Abraham predigst und nur sagst, trau dich wie Abraham zu sein, dann geht es nicht zuerst um Jesus, geht es wieder um dich. Wenn du über das Buch der Offenbarung predigst und es geht nur um Israel und nur um Abläufe der Endzeit, dann geht es nicht um Jesus. Jesus ist der Inhalt der gesamten Bibel. Er ist das Zentrum von allem. Nicht jede Geschichte, nicht jedes Detail ist über Jesus oder ist eine Analogie auf ihn. Jesus sagt aber, alles deutet auf ihn hin. Wir können die Schrift nicht losgelöst von ihm sehen. Sie weist auf ihn hin, was er getan hat und was er noch tun wird. Er ist das Ziel, er ist die Spitze, er ist der Gipfel, er ist der Höhepunkt, er ist der Kern, er ist das Zentrum. Also die Nachricht, das Evangelium der Bibel ist, dass Gott seine Menschen retten wird. Also jeder Punkt, auf den wir hinweisen oder was wir lesen im Alten wie im Neuen Testament, jeder Punkt, auf den du hinweist in Jesaja oder im fünften Buch Mose, in den Briefen, Offenbarung, ist in irgendeiner Weise verbunden mit diesem Hauptpunkt der guten Nachricht des alten Evangeliums über das, was Gott in der Welt tut, durch Christus. Ich möchte dir sagen, wo das beginnt und woran wir das erkennen können. 1. Mose 3, 15. Da fängt die Geschichte an. Und achte, um wen es hier geht. Der Mensch ist gefallen in Sünde. Er wird nicht ewig leben. Er wird sterben. Tod ist auf einmal ein Thema. Sünde ist ein Thema. Und Gott begegnet in der Situation in seinem Wort uns so: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen Satan und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Merkt ihr, wo es anfängt, um Christus zu gehen? 1. Mose 3. Und wenn du jetzt darüber sprichst, dass Gott hier ein Versprechen gegeben hat, dass er der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten wird durch ein Nachkommen der Frau. Nun, was ist dann der Rest von 1. Mose? Um was geht es weiter? Es geht um diesen Samen, um diesen Nachkommen, um die Geschichte dieses Nachkommen, um den geht's. Von den ersten Seiten der Bibel an. Und das ist der Grund, warum viele so gelangweilt auch oder sich auch verzetteln, wenn sie die ganzen Genealogien in der Bibel lesen. Sie sagen, was sollen die ganzen Geschlechtsregister? Was bedeutet das Ganze überhaupt? Der Grund ist, weil das Neue Testament dann so beginnt. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da ist er. Wow, der in 1. Mose 3 erwähnt wurde. Jetzt ist er da. Das heißt, das Geschlechtsregister zeigt uns, dass der Same, der Nachkomme gekommen ist in der Person Jesus. Jetzt ist er da. Es geht um Christus. Er ist das Zentrum der Heiligen Schrift. Noch ein Beispiel. Viele kennen die Geschichte von Josef, den die Brüder verkauft haben im Alten Testament. Und der sich dann im Knast in Ägypten wiedergefunden hat. Und auch von Josef können wir so viel lernen. Aber vor allem kannst du da schon das Kreuz angedeutet sehen in der Geschichte von Josef. Hier. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Was ist in dieser Geschichte angedeutet? Das Kreuz ist hier mittendrin die Metapher. Wenn du das nicht erkennst, dann verpasst du die ganze Einheit, das große Thema der Schrift. Hier passiert etwas hindeutend. Ich habe Böses mit ihm gemacht, aber Gott hat etwas Großartiges gemacht, um ein Volk zu retten. Vielleicht ist es das, was wir oft aus dem Blick verlieren, wenn wir die Schrift lesen. Aber im Neuen Testament lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir vergessen, dass die Bibel von einem Autor geschrieben wurde. Von einem. Ja, wir haben 66 Bücher, 39 Autoren, über tausende von Jahren abgefasst, aber dennoch nur einen Verfasser. Und dieser Autor hat eine einheitliche Geschichte zu erzählen. Er erzählt uns eine große Geschichte, nicht viele kleine. Die Schrift sagt hier in 2. Timotheus 3, obwohl es da unterschiedliche menschliche Autoren gibt, sind dennoch alle inspiriert durch den Heiligen Geist. Gott selbst hat sich in der Schrift offenbart und redet zu uns als Hauptperson. Nicht um uns geht es, sondern was er uns sagen will. Das Evangelium hebt uns also hinauf zu der Perspektive Gottes und das heißt, das Evangelium fordert uns auf, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Was sollten wir neu sehen? Hat mir jemand gesagt, Gott ist kein Unterstützer in meinem persönlichen Lebensfilm, sondern Meine persönliche Geschichte hat in Christus ihren Anfang und ihr Ziel. Natürlich geht es um den Menschen. Wir sind die, um die sich Gott kümmert. Aber in der Bibel geht es nicht um dich als Hauptperson. Jemand hat es so ausgedrückt: Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Mein Leben ist Teil seiner Geschichte. Hat nicht nur eine Rolle, sondern mein Leben ist Teil seiner Geschichte. Perspektivwechsel. Ich bin Teil seiner sich entfaltenden Geschichte in der Lösung. Und so gesehen, mit dieser Perspektive, geht es dann auch um dich und mich. Aber genau das haben wir heute umgedreht in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde, unter Christen läuft da etwas schief. Ein Pastor hat gesagt, und jetzt passiert das, du flößt dir ständig ein, du bist der Held in der Geschichte der Bibel. Es geht immer nur um dich. So liest du die Bibel, du bist der Held. Wie komme ich als Held heraus? Und dieser Held kann dann gewinnen, er ist der Macher, es geht darum, wie er vorankommt, was er dafür tun muss und nicht mehr darum zu verstehen, dass es um Gott geht und er der Held ist, der für uns etwas tut. Aber lass mich so sagen, Gott übernimmt keine Rolle in deinem Leben. Nee, er ist der Regisseur deines Lebens. Das neue Evangelium macht den Menschen zum Hauptdarsteller. Alles dreht sich um den Menschen. Und wenn du das durcheinander bringst, dann ist dein einziges Lesen der Bibel von einem falschen Standpunkt aus, es ist die falsche Perspektive. Du liest die Bibel mit der falschen Brille. Denn die Bibel will deine Augen durchweg, beständig weg von dir lenken. Und auf wen richten? Christus. Sie demütigt uns und das mögen wir nicht. Bist also nicht du, der fähig ist, es ist Gott, der fähig ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Sehen wir mal kurz die altbekannte Geschichte von David und Goliath. Die meisten kennen die, oder? Also dieses Ereignis ist dafür ein perfektes Beispiel. Ich sage euch warum. Was siehst du in dieser Geschichte von David und Goliath? Also immer wenn du die David und Goliath-Geschichte hörst, dann hörst du, wie du wie David sein kannst. Oder? Also eine Predigt des neuen Evangeliums mit diesem Ansatz würde die Geschichte in etwa so weitergeben. Ich habe es euch mal hier versucht, mal zusammenzufassen. Damit David ein David sein konnte, brauchte er einen Saul. Schätze keinen Saul gering. Du brauchst Saul, du brauchst Leute, die dich hassen, du brauchst Leute, die dich zerreißen. Danke Gott für Saul, denn wenn du einen Saul hast, dann bringt es dich dazu, ein David zu werden. Ein Riese, ein Held. Verkürzt, das ist hin und wieder so das, was wir aus dieser Geschichte rausziehen. Wollen wir bei der Geschichte mal ehrlich sein? Wollen wir es mal klar aussagen? Ihr seid nicht David. Never ever. Das ist das, was Gott sagen will, werde wie David. Wie hören wir die Geschichte oft? Das bin ich, der David, und Goliath ist mein Problem. Meine Schulden, meine schwierige Ehe, es ist mein Chef bei der Arbeit. Und die Predigt, die wir hören oder wie wir die Schrift lesen, ist dann so, wie es der amerikanische Pastor, nochmal Pastor, Stephen Furtick, fälschlicherweise sagt. Er sagt dann, Also werden wir die Distanz zu unserem Feind halten und schleudern unsere Steine, und zwar so lange, bis jeder Goliath in unserem Leben fällt. Das ist das neue Evangelium. Also werde ich den Stein des Glaubens ergreifen und ich schleudere auf meinen Riesen, den Chef bei meiner Arbeit oder meiner Ehefrau, und ich werde ihn schlagen. Ich werde am Ende seinen Kopf hochhalten. Leben im Glauben. Joel Austin, ich habe ihn ein paar Mal zitiert, predigt das auch genau so. Er sagt, du wirst diesen Riesen schlagen. Ja, dieses Hindernis ist groß, aber du hast die Größe in dir. Neues Evangelium. Darf ich eine Frage stellen? Meint ihr wirklich bei dem Hauptproblem, das die Schrift von der ersten Seite an uns zeigt und im Blick hat, ist die Kernaussage in dieser Geschichte, wie ich meine persönlichen Lebensprobleme, meine persönlichen Riesen besiegen kann? Das ist die Hauptmessage? Das ist ein selbstverliebter, stolzer, überheblicher, narzisstischer Weg, die Bibel zu lesen. Aber leider tun das viele. Wir sind die Helden. Uns muss zwar geholfen werden, aber die Bibel zeigt uns, wie wir das schaffen. Ich sage euch, das alte Evangelium führt uns immer in jeder Geschichte zu wem? Zu Christus. Und so sollten wir lernen, die Bibel zu lesen. Christuszentriert. Christuszentriert. Paulus schreibt in Philipper 3,10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Es geht mir um Christus. Ich möchte sagen, was passiert in dieser Geschichte mit David? Wenn wir eine christlich zentrierte Hermeneutik haben, Hermeneutik heißt Prinzipien zur Auslegung der Schrift, dann nähern wir uns der Bibel und fragen uns, okay, was passiert hier in diesem geschichtlichen Ereignis? Und es scheint so, dass hier etwas ist, das erschreckend ist, dieser Goliath, riesig. Dass da oberflächlich gesehen etwas ist, das nicht getötet werden kann. Goliath besiegt keiner. Es ist unmöglich. Das Problem ist zu groß. Der ist zu stark. Und dann sind wir an dieser Bedrohung wirklich dran. Richtig, oder? Dass diese Bedrohung erkennen. Und dann wird es dennoch, das sehen wir in der Geschichte, überwunden durch diesen Mann David, der das tötet, was eigentlich nicht getötet werden konnte. Und dann sind wir an der Rettung dran, richtig? Was ist im Evangelium, in der ganzen Bibel, was ist tatsächlich unser größter Feind, den wir niemals besiegen werden, egal mit welcher Methode, mit welchen Hilfsmitteln? Jetzt ihr, was ist unser größter Feind? Sünde und der Tod. Und lass uns zusammenhängend damit auch sagen, Satan. 1. Mose. Das sind die Feinde. Zwei Waden in unserem Leben, die wir nie besiegen werden, ist Sünde und Tod. Du schaffst das nicht. Was ist für uns unbesiegbarer als Sünde und Tod seit 1. Mose 3? Was willst du denn machen? Wie stark muss dein Glaube sein, dass du es überwindest? Liebe Gemeinde, unser Problem, das durchgängig in der Bibel aufgezeigt wird, ist zu groß für uns, als dass wir es jemals hätten überwinden können. Da kannst du tun, was du willst. Und jetzt, was weist uns in dieser Geschichte auf Christus hin? Wenn wir diese Geschichte von David und Goliath christuszentriert lesen, was David tat, war, das Gericht Gottes auszuführen an den Feinden Gottes für den Sieg und die Rettung von Gottes Volk. Was tat denn das Volk? Nichts. Die standen am Rand und hatten Schiss. Ihr Beitrag war, dass sie zu ängstlich, zu erschrocken dabei standen, um diesen Kampf mit den Feinden Gottes anzugehen. Das ist die Geschichte. Ganz ehrlich, wir vergleichen uns gleich immer mit David in der Geschichte. Wollen so sein wie er? Ich sage euch was, wir sind die Zuschauer und gucken, wie ein anderer für uns kämpft. Ich glaube, das ist das Bild hier. Weil David ist ein Typus auf Christus. Viele Typus auf Christus hin, aber David ist auch einer. Wie er Goliath besiegte, wie er an die Regierung kam, wie er regierte, ein Typus auf Christus. Du weißt, wer unsere Feinde besiegt und überwindet, Christus besiegt und überwindet diese großen Gegner. Ich bin nicht der, der den Riesen besiegt und du bist es auch nicht. Satan, Sünde und Tod, das kann nicht durch mich besiegt werden. Wie denn? Ich nehme einen Stein des Glaubens und werfe? Ein anderer muss das tun, der stärker ist als ich. Das alte Evangelium sagt, er war da und hat es getan. Das alte Evangelium, die gute Nachricht, durch das vollendete Werk von Christus, er hat den Tod besiegt mit einem Wurf. Das ist das alte Evangelium. Satan, Sünde und Tod. Du wirst das nie besiegen. Aber Christus hat es, was? Getan. So, deswegen schreibt Paulus in Römer 6, jetzt aber frei von der Sünde. Frei gemacht, zu Gottes Sklaven geworden. So habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Er sagt, jetzt aber von der Sünde frei gemacht. Er hat es getan. Leben anstatt Tod. Austin Sproul nochmal. Die einzigen Werke der Gerechtigkeit, die zur Rechtfertigung eines Sünders dienen, sind die Werke Christi. Er hat es getan. Herz getan. Und erkennt ihr wieder die Reihenfolge? Dann gehören wir auf Gott. Und dann haben wir Frucht zur Heiligkeit. Du findest immer wieder diese Reihenfolge. Schau, was er getan hat und was die Folgen sind. Also David war einer der Männer in der Bibel, über die Gott sagte am Ende seines Lebens, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Was für ein gewaltiger Weg, um König David zu beschreiben. Aber das ist genau der Mann, der zugeben musste, was gemordet zu haben, damit er mit einer Frau schlafen konnte, die er wollte, und wegen der er ihren Mann umbringen ließ. David ist ein Mörder, ein Ehebrecher, Vergewaltiger. Er war also dennoch nicht der verheißene Held aus 1. Mose 3. Ein Typus, ja, aber er war es selbst nicht. Er war nur ein Hinweis. Oder ich will euch nochmal erinnern, kurz an Abraham, der Vater des Glaubens. Und der Vater des Glaubens war auch genauso ein Typus auf Christus. Aber der hat gelogen. Seine Frau hat er verleugnet, nicht einmal, sondern dreimal. Ich denke, das sollten wir im Blick haben. Was passiert mit all den sogenannten Glaubenshelden in der Schrift? Was passiert mit denen? Alle werden geoutet mit ihren Defiziten. Merkst du, wie die Bibel darauf Acht gibt, dass sie nahezu jede biblische Figur darstellt, wie sie wirklich ist, auch die, die Gott lieben, die ihm gehorsam sind, sie als Menschen darstellt, die nicht vollkommen sind? Alle werden geoutet als nicht vollkommen. Sie sind nicht der Messias. Außer einem. Außer einem. Also nochmal, allgemein gesprochen gibt es in der Heiligen Schrift 5 große Abteilungen. Ich habe das jetzt nochmal mit reingenommen, um euch das als Hilfe, Orientierung zu geben. Man kann sie durch 5 Schlüsselworte leicht im Gedächtnis behalten. Ich möchte sie euch nennen. Es geht um Christus, das ist das Thema. Wenn ihr so wollt, die Vorbereitung auf Christus ist das Alte Testament. Alles ist Vorbereitung auf diesen Messias, der angekündigt wurde. Wenn ihr die Evangelien lest, seht ihr, das ist die Verwirklichung. Hier, jetzt kommt er, der Messias aus 1. Mose 3. In der Apostelgeschichte seht ihr, wie sein Evangelium dann verkündigt wird. In den Briefen findet ihr die Erklärung von seinem Werk, was er getan hat und was jetzt die Konsequenzen sind. Und in der Offenbarung findet ihr die Vollendung. Es geht um Christus. Durchgehend. Das heißt, im Blick auf das Alte Testament ist es wichtig, sich zu erinnern, dass das Alte Testament vielmehr auch, ich sag mal, ich erkläre euch das, ein östliches Buch ist. Es geht nicht so wie in unserem Denken, so linear von A nach B, nach C, nach D, also ihr kriegt hier eine Gliederung 1, 2, 3. So ist das unser Denken. Wenn ihr die Bibel aber als östliches Buch versteht, dann geht es mehr darum, dass wer Christus ist und was er tun musste, auch dadurch definiert wird, was er nicht ist im Alten Testament. Christus ist nicht wie all die Menschen im Alten Testament. Es soll darauf hingewiesen werden, sie waren alle nicht vollkommen. Jeder musste sagen, ja, aber das kann doch nicht sein. Ist das der Retter? Ist das der Retter? Nee, David hat versagt, aber alle haben versagt. Behalten wir ein wenig im Blick, wie ein Denker aus dem Osten Wahrheit weitergibt. Ich glaube, das wird uns helfen. Er tut es nicht, indem er sagt, dieser Gedanke leitet dich zu diesem Gedanken und dann zu diesem Gedanken. Das ist mehr so unser Ding, ne? So. wie wir es angehen. Dass das so ist, sehen wir auch bei dem Weg, den zum Beispiel Jesus gegangen ist, wenn er mit Menschen geredet hat. Das ist hochinteressant. Sein Weg war es sozusagen, um die Wahrheit zu kreisen, damit du selbst die Wahrheit erfasst, sie ergreifst und sie dadurch verstehst. Studiert mal das Gespräch mit Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er kreist um die Wahrheit. Mit dem reichen Jüngling. Er kreist um die Wahrheit. Er nimmt die mit auf den gedanklichen Weg. Das ist der Weg und die Art und Weise, wie im Osten gedacht und gelehrt wird. Dieses Kreisen um die Wahrheit sehen wir auch im Blick auf Christus. Alles kreist, aber na, der kann es nicht sein. Und wer ist es denn dann? Versteht ihr? Also Gesetz, Opfer, Priester, auch alle Männer Gottes sollen diese Tatsache bestätigen. Alles ist nicht ausreichend, was sie gebracht haben. Das Kreisen im Alten Testament geht um die Tatsache, nichts und niemand ist ausreichend und genügend, um uns zu retten. Und damit möchte ich abschließen. Das nochmal euch deutlich machen. Die Menschen Gottes haben das Gesetz erhalten, aber sie haben das Gesetz gebrochen. Was wäre eigentlich die Folge gewesen? Todesstrafe, oder? Da musste Blut fließen. Aber das hat Gott nicht gemacht. Er geht weiter einen Weg. Das heißt, die Gesetzestafeln haben ihnen nicht geholfen, hat nicht ausgereicht. Dann wurden Opfer bereitgestellt. Ganz Altes Testament, Opfer, Opfer, Opfer. Sie mussten opfern. Aber die Priester, die sie opferten, haben selbst versagt. Auch sie waren nicht vollkommen. Immer wieder, könnt ihr im Alten Testament lesen. Sie haben versagt. Dann kamen die Richter. Das heißt, zur Zeit der Richter, an jeder tat, was in seinen eigenen Augen richtig war. Und dieses Leben hat überhaupt nicht funktioniert in Israel damals. Und wieder kam das Volk unter Druck. Und dann kamen die Richter und führten das Volk wieder auf einen besseren Weg. Aber sie selbst, die Richter und das Volk, sind immer wieder zurückgefallen. Auch die Richter waren nicht vollkommen. Alle brauchten immer wieder Vergebung, alle haben versagt. Und dann heißt es, okay, dann wir wollen einen König. Haben sich einen König geholt. Und dann sagt Gott, okay, sucht euch einen König. Den größten, attraktivsten, sie fanden Saul. Aber dieser König und nach ihm viele andere haben auch versagt. Sie waren nicht vollkommen, sie waren nicht der Held aus 1. Mose 3. Und dann kamen die Propheten. Lassen Sie noch zu dem König dazunehmen. Die Könige werden das, was sie tun sollen, von diesen Propheten hören. Klingt gut, nur dass die Könige oft die Propheten dann getötet haben. Nicht ausreichend. Und durch all diese Lektionen, durch die Jahrhunderte hindurch, deutet Gott etwas an. Und das ist jetzt der Schlusspunkt und wichtig. Er sagt, wir brauchen einen besseren Halter des Gesetzes. Keiner hält das Gesetz vollkommen. Wir brauchen einen besseren Richter. Alle Richter haben versagt. Sie waren nicht vollkommen. Wir brauchen ein besseres Opfer. Das hat nicht ausgereicht. Wir brauchen einen besseren Propheten. Wir brauchen einen besseren Priester. Wir brauchen einen besseren König. Es war nicht vollkommen. Merkt ihr, wie die Schrift im Alten Testament kreist um die Wahrheit? Es reicht alles nicht. Dann im Thema im Hebräerbrief ist dann das Schlüsselwort besser. Und wer kommt dann? Christus. Es ist besser als alles, was bis jetzt war. Er sagt, nicht dies, nicht dies, nicht dies, nein, noch das nicht, sondern was? Das Kreuz. Das Kreuz. Ein vollkommener Mensch, vollkommener König, Priester, Prophet und er kommt als ein Opfer, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Alles deutet auf ihn hin. Was er am Kreuz vollbracht hat, ist vollkommene Rettung. Da ist der Messias aus 1. Mose 3. Der Held, um den es geht, der Messias. Und hier sind wir im Zentrum des alten Evangeliums. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Können wir das nochmal gemeinsam wirklich verstehen, in den Hauskreisen vertiefen? Wer das verstanden hat, hat die Hauptsache und die Hauptperson gefunden. Der ist bereit, sein Leben zu geben. Die Apostel, die ersten Christen, waren da sehr überzeugt. Sie gaben all ihr Leben, ihr physisches Leben, ich glaube bis auf Johannes, sind alle Märtyrer tot gestorben. Nicht, weil sie mussten, sondern weil sie die Herrlichkeit des Evangeliums verstanden haben. In der Apostelgeschichte könnt ihr nachlesen, dass die Apostel dann loszogen, dieses Evangelium in die ganze Welt zu tragen, weil es jetzt für alle Menschen galt, nicht nur für Juden. Da sind wir als Gemeinde auch nochmal herausgefordert. Wie machen wir das besser in einem Jahr, wenn wir uns durch dieses Jahr durchgekämpft haben und dann nochmal gesprochen haben? Sie sind dabei nicht in die Städte gegangen, haben den Menschen einiges aus dem Laden Gottes angeboten oder haben von ihrer Vision von Kirche geredet oder sich in die Politik eingemischt, sondern sie haben einfach das Evangelium gepredigt. Ich mache mir viele Gedanken, was hat Gemeinde mit Politik zu tun? Es gibt viele Gemeinden, die springen jetzt gerade mit AfD und so, unsere Werte eigentlich. Ist das unser Platz oder ist es nicht? Sagen wir so schnell, nein! Das Evangelium haben sie weitergegeben. Damit taten sie etwas, wovon sie wussten, dass sie das einen Preis kostet. Und den bezahlst du dann, wenn du weißt, dass du das Entscheidende gefunden hast. Du bist im Zentrum angekommen. Du hast endlich angekommen. Was sie als Evangelium predigten, war inhaltlich etwas, was sie aus der Sicht der Menschen zu Atheisten gemacht hat. Die glaubten ja an viele Götter und haben gesagt, wenn ihr an einen unserer Götter glaubt, alles okay. Aber sie haben gesagt, nein, es gibt nur einen Retter. Da würde ich gern nächste Woche mit euch weitermachen. Woher kommt diese Kraft des Evangeliums? Angedeutet habe ich es hoffentlich heute schon. Aber das wollen wir nochmal vertiefen. Was sind die Kennzeichen? Woran können wir das erkennen? Die verändernde Kraft des Evangeliums. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns mit hineinnimmst in deine Perspektive. Vergib uns, wo wir dein Wort nur nehmen für uns und wo es um uns geht und wie wir damit gut fahren. Hilf, dass wir dich erkennen. Du hast alles getan. Du bist der Messias aus 1. Mose 3. Du bist gekommen und du wirst alles vollenden. Und danke, dass wir Teil deiner Geschichte sind. Du bist die Hauptperson und wir haben nur das Vorrecht, dich zu kennen. Lehre uns weiter durch dein Wort, dass wir als Gemeinde eins werden in dem, wie wir dein Evangelium verstehen. Amen.